Bei der Auslegung eines Bibeltextes gibt es viele Dinge zu beachten. Jeder Bibeltext, er muss gründlich verstanden werden, damit wir das Wort Gottes auch angemessen in unserem Leben anwenden können. Und eine wichtige Frage in der Auslegung eines Bibeltextes lautet daher: Wie verstanden wohl die ersten Hörer die Aussagen des Textes? Was bedeutete dieser Textabschnitt, den wir betrachten, für die ersten Adressaten? Wie haben Sie es wohl verstanden, als Sie das zum ersten Mal gelesen haben? Beziehungsweise gibt es vielleicht etwas aus dem Hintergrund, aus der Umwelt, aus der Lebenssituation der ersten Hörer, die für das Verständnis des Textes insgesamt auch wichtig sein könnten? Zugegeben, wer einmal ein bisschen die theologische Landschaft anschaut, der merkt, diese Fragestellung, sie führt mitunter zu ziemlich abstrusen Theorien. Irgendwelche Spekulationen, die an den Haaren herbeigezogen sind, nur damit irgendetwas Neues, irgendetwas Spektakuläres oder Faszinierendes aufgeschrieben werden kann. Und lass es mich sagen, es ist das Papier nicht wert, auf dem es publiziert wird. Es wird so vieles auch manchmal in Bibeltexte hineingelesen, anstatt sinnvoll ausgelegt. Und dennoch ist diese Fragestellung nicht verkehrt, einmal zu schauen, wie haben wohl die ersten Adressaten diesen Text verstanden? Es kann hilfreich, ja, es kann nützlich sein. Und wenn wir verstehen, warum der Text für die Menschen damals wichtig war und was dieser Text für sie damals bedeutete, dann kann es uns helfen zu verstehen, was dieser Text auch in unser Leben hineinsprechen soll. Wir sind in unserer Predigtreihe durch das erste Buch Mose durch die Schöpfungserzählung durchgegangen in den letzten Wochen und Monaten. 6 Tage der Schöpfung und der 7. Tag der Ruhetag. Wir haben es uns genau angeschaut, diese Geschichte, die Mose aufgeschrieben hat, inspiriert durch den Geist Gottes. Und schon ganz zu Beginn haben wir gesehen, die Schöpfungsgeschichte ist sehr weise geordnet. Der Schöpfungsbericht von 1. Mose 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 3, ist nicht nur irgendwie eine Sammlung von Ereignissen, irgendwelche Anekdoten, die mal so ein bisschen zusammengeworfen sind. Es ist ganz offensichtlich und sehr weise strukturiert. Es beginnt mit einer Darstellung eines bedrohlichen Anfangs. In 1. Mose 1, Vers 2 lesen wir: Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wüst und leer. Dieses besondere hebräische Wort dafür ist Tohu Wabohu. Man könnte es übersetzen im Deutschen mit Kuddelmuddel. Hier ist etwas noch nicht aufgeräumt. Hier ist etwas noch nicht am Ziel. Ja, hier ist etwas bedrohlich, wüst und leer, oder man kann übersetzen formlos und unbewohnt, unbelebt. Finsternis, eine tiefe Urflut, eine Wüste, Einöde. Das ist eine lebensfeindliche und lebensbedrohliche, eine gefährliche Ausgangsposition. Ja, eine Schilderung von einer Situation, wo Leben unmöglich ist. Doch diese bedrohlichen Elemente, sie stehen in einer Spannung mit einer Aussage. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Auf der einen Seite Tohu Wabohu, wüst und leer, finster und tief. Aber dann, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Man merkt, Gott ist dabei, etwas zu bewirken. Gott ist in Aktion, die Bedrohung zu beseitigen, die die Erde bedeckt. Wie wird Gott diese Wüste, Einöde verändern? Was wird Gott tun? Was macht der Heilige Geist, der hier schwebt? Der Schöpfungsbericht, er endet mit einem vollkommenen Ergebnis. In 1. Mose 1, Vers 31, nach diesen 6 Schöpfungstagen, da heißt es, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und dann in Kapitel 2, Vers 3, und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Zunächst einmal das Urteil, sehr gut. 1+ mit Sternchen. Vollkommene Schöpfung, ein perfektes Ergebnis. Die Schöpfung von Himmel und Erde. Und dazu noch eine gesegnete und heilige Ruhe. Was für ein Kontrast, oder? Tohu wabohu, wüst und leer, finstere Tiefe. Und am Ende heilige Ruhe in einer vollkommenen Welt. Was für ein Kontrast. Was für eine Veränderung, was für ein Gegensatz, wie er größer nicht sein könnte. Gott hat die Finsternis und die Fluten eingegrenzt und er erfreut sich an einer friedvollen und perfekten Harmonie des Universums, seiner ganzen Schöpfung. Das sind die beiden Endpole der Schöpfungsgeschichte. Wenn man mal die Schöpfung in einem Ganzen betrachtet, dann merkt man, oh, das ist ein unglaublicher Kontrast, der hier den Anfang und das Ende bezeichnet. Und dazwischen finden wir einen Weg dorthin. Der Prozess von 6 Tagen der Ordnung. Immer wieder beginnt ein neuer Tag damit, dass Gott ordnet durch sein Wort. Er spricht sein Wort in die Schöpfung und er schafft mit seinem Wort. Und in 2 Gruppen von je 3 Tagen schafft Gott, die hier immer gegenübergesetzt sind. In den ersten 3 Tagen bereitet Gott die Wohnräume, also dieses Formlose, dieses Wüste, macht er zu einem geordneten Wohnraum. Tag und Nacht, Wasser und Luft, Meer und trockenes Land. Und in den 3 darauffolgenden Tagen schafft er die dazugehörigen Raumbewohner. Nicht nur die Wohnräume, sondern dann in den Tagen 4-6 die Raumbewohner, die Gestirne, die Tag und Nacht bewohnen, die Wasser- und Lufttiere, die Wasser und Luft bewohnen und schließlich die Landtiere und den Menschen. Aus dem Formlosen wird Wohnraum und aus der Leere füllt Gott mit lebendigen Bewohnern. Er ordnet hier ein Prozess der Ordnung, ein Prozess der Schöpfung von etwas Neuem, um hier eine geordnete Struktur zu machen, um die Bedrohung des Anfangs zur friedvollen Ruhe zu bewegen. Und diese Struktur von der Bedrohung über einen Prozess der Ordnung hin zu dem vollkommenen Ergebnis, das ist recht deutlich in der Schöpfungsgeschichte. Die Struktur ist so eingängig, dass es sicherlich etwas ist, was hervorsticht, nicht nur zur besseren Einprägsamkeit, sondern auch etwas, was uns vor Augen stehen sollte. Kann es sein, dass diese Struktur selbst schon den ersten Hörern damals etwas lehrte und auch uns heute etwas lehren soll? Erstens, die Bedeutung für das Volk Israel. Die Schöpfungsgeschichte handelt vom Anfang der Weltgeschichte. Die Bibel scheint auf einem Zeitpunkt von gut 4000 Jahren vor Christus zu deuten. Der Zeitpunkt, als Mose die Schöpfungsgeschichte aufschrieb, war etwa 1500 vor Christus. Es dauerte also einige tausend Jahre, bis Gott Mose gebrauchte, diese Schöpfungsgeschichte autoritativ aufzuschreiben. In einer Zeit, als Gott das Volk Israel aus Ägypten in das Land Kanaan führte. Ich hoffe, den meisten ist diese Geschichte bekannt. Aus zweiten Buch Mose, wo Gott das Volk hinausführt, und dann lesen wir in den Mosebüchern bis hin zu Josua, wie sie das Land Kanaan einnehmen, das Gott ihnen gegeben hat. Nun, es ist gut möglich, dass die Geschichte schon von Adam und von Noah, von Abraham und Isaak und Jakob mündlich oder vielleicht auch schon teilweise schriftlich überliefert wurde, wie Gott die Welt geschaffen hat. Ja, ich vermute, Gott hat das Werk der Schöpfung schon den früheren Generationen geoffenbart. Ja, das, was ihnen vor Augen war, sie wussten, Gott hat das geschaffen. Doch erst Mose sollte durch den Geist Gottes aufschreiben als einen Bericht, der autoritativ und klar festgehalten wird. Warum gerade dann, frage ich mich. Nun, zum einen waren die Israeliten im 15. Jahrhundert konfrontiert mit den Weltbildern und Vorstellungen der heidnischen Völker. Also 1500 vor Christus, da hatten die Ägypter und die Kanaaniter und die Assyrer und Babylonier und sowieso alle, hatten alle ihre komischen Mythen und Erzählungen und Vorstellungen von irgendwelchen Göttern und Götterschlachten, und daraus formte sich ihr Weltbild. Daraus beantworteten sie all die wichtigen Fragen des Lebens. Und bei all diesen verschiedenen Konzepten über den Sinn und den Ursprung des Lebens und der Welt war es fundamental wichtig für Israel, ein historisches und gottzentriertes Weltbild zu bestätigen. In der Schöpfungsgeschichte erklärt Gott, wie es sich wirklich zugetragen hat, damit wir nicht irgendwelchen falschen Lügen glauben und unser ganzes Leben danach ausrichten. Doch es gab noch eine besondere Bedeutung für das Volk Israel in jener Zeit. Das, was Gott sie über die Schöpfung lehrte, was sie anhand der Schöpfungsgeschichte lernten, das sollte ihnen in ihrer gegenwärtigen Situation helfen und sie ermutigen. Gott kann zur friedvollen Ruhe bringen aus aller Bedrängnis, aus allem Tohu Wabohu heraus. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Israeliten das hier aus dieser Schöpfungsgeschichte entnahmen? Nun, sie waren in einer Bedrohung. Ihre Ausgangsposition war eine Bedrohung. Die Art und Weise, wie Mose in der Schöpfungsgeschichte diese dramatische Spannung zwischen bedrohlicher Öde und dem Geist Gottes beschreibt, der schwebt über den Wassern, es gibt uns einen Hinweis darauf, dass er bzw. Gott selbst auch die damalige Situation in Ägypten vor Augen hatte. In 5. Mose 32, Vers 10 bis 12, da deutet Mose auf die mit der Wortwahl aus 1. Mose 1, Vers 2 auf die Schöpfung hin. Hier heißt es, er, Gott, fand ihn im Land der Wüste und in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, das ist hier das Volk Israel, gab Acht auf ihn, er behütete ihn wie seinen Augapfel, wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen, So leitete ihn der Herr allein und kein fremder Gott war bei ihm. Die Worte öde, mit der hier Ägypten beschrieben wird, und schweben, wie hier der Adler beschrieben wird, der mit Gott verglichen wird, die sind hier so bedeutsam, weil Mose sie an keiner anderen Stelle verwendet, als nur für die Ausgangsposition der Schöpfung und für die Ausgangsposition beim Auszug aus Ägypten. Mose hat Gottes rettendes Wirken aus der Bedrohung, aus der Sklaverei, aus dieser Feindschaft in Ägypten heraus hier ganz offensichtlich mit der Schöpfung selbst verglichen. Ägypten ist wie diese formlose Leere, ein Land der Wüste und der Öde, sowie die ungeformte Welt am Anfang der Schöpfung. Eine Situation, die bedrohlich ist. Und wenn man liest die ersten Kapitel aus 2. Mose, merkt man, ja, es war eine lebensbedrohliche Situation. Und dann beschreibt er aber diese Gegenwart Gottes in dieser Situation wie ein Adler, der schwebt. Und erinnert an den Heiligen Geist in der Schöpfung, der über den Wassern schwebt, bereit zu wirken, bereit etwas zu verändern, bereit etwas zu ordnen. Mose präsentiert Gottes Wirken in der Schöpfung wie ein Muster, wie ein Modell, welches anzeigt, was Gott auch für das Volk Israel in ihrer Zeit tun wird. Gott ordnet hier etwas neu in eurem Leben. Er führt aus dieser wüsten Bedrohung heraus. Er schwebt mit seiner Kraft über euch. Er, der alleinige Schöpfergott. Und er bringt zu einem vollkommenen Ergebnis. Wir erinnern uns, der Schöpfungsbericht, er endet damit, dass Gott ruht. Und das Wort für Ruhen, das heißt Schabbat, Sabbat. Deswegen ist der Ruhetag, deswegen wird er Sabbat genannt, ein Tag der Ruhe. Mose, er verwendet das Wort Sabbat hauptsächlich, um die Sabbatregeln im Gesetz zu erklären. Aber der Sabbat sollte immer an die Ruhe Gottes bei der Schöpfung erinnern. Letzte Woche sind wir darauf eingegangen. In 2. Mose 20, Vers 8 heißt es, denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Eine Erinnerung an das Endergebnis der Schöpfung. Jeder Ruhetag, er sollte erinnern an die Ruhe Gottes. Doch das Ergebnis der Befreiung aus der Sklaverei war nicht allein der, dass das Volk den Sabbattag feiern konnte, oder am Sinai opfern konnte, einen Festtag halten konnte. Nein, sondern Gott versprach, dass er ihnen Ruhe verschaffen will in einem Land, das er ihnen geben will. Und an diesem Ort, in diesem Land, sollen sie heilige Gemeinschaft mit Gott erleben. In 5. Mose 12, Vers 10 lesen wir, dass er das Volk, das noch in der Wüste wandert, gibt er hier diese Anweisung, seid ihr aber über den Jordan gezogen und wohnt in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch erben lässt, und hat er euch Ruhe verschafft vor all euren Feinden ringsum, dass ihr sicher wohnt, dann soll es geschehen, die Städte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen dort wohnen zu lassen, Dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete, eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand und all das Auserlesene eurer Gelübde, die ihr dem Herrn geloben werdet. Bei dieser Ruhe, diesem Sabbat, ging es um mehr als einen abgesonderten Tag der Gläubigen. Der Sabbat wies hin auf die Ruhe, die Gott versprach. Einen Ruheort, wo die Menschen in gesegneter Gemeinschaft mit Gott in Sicherheit ruhen können. Ja, ein vollkommenes Ergebnis. Über diejenigen, die nicht in das Land Kanaan gehen durften, weil sie an Gott zweifelten, weil sie ungehorsam waren, weil sie rebellierten, da heißt es in Psalm 95, Vers 11, darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Sie sollten nicht in das Land Kanaan hineingehen und Gott nennt es meine Ruhe. Das vollkommene Ergebnis, zu welchem Gott sein Volk führen wird, ist also ein Land der Ruhe, ein Sabbatort. Mose beschreibt den Israeliten, dass Gott genauso wie er die Welt aus der Bedrohung zur Sabbatruhe ordnete, so kann er auch das Volk Israel aus der Bedrohung in Ägypten zu dem Ziel der Ruhe im verheißenen Land führen. Etwas, was man sich vielleicht überhaupt noch nicht vorstellen konnte. Aber gleichzeitig lernt man, ja, aber das geht nicht von einem Tag auf den nächsten. Dazwischen ist ein Prozess der Ordnung. Wie ordnete Gott die Situation des Volkes in Ägypten neu? Wie brachte er sie aus der Bedrohung in Ägypten zu dem Land der Ruhe in Kanaan? Zum einen brachte Gott Plagen über die Feinde. Er richtete die Feinde. Diese Plagen waren natürlich eine Machtdemonstration Gottes, sowohl über die Natur als auch über die falschen Götzen Ägyptens. Aber wer die Schöpfungsgeschichte vor Augen hat, der erkennt auch, hier wird die Ordnung der Schöpfung umgekehrt. Es ist so, als würde die Schöpfungserzählung gerade rückwärts laufen. In Ägypten wurde das Wasser nicht gesammelt zum Leben, sondern es wurde zu Blut. Und all das Gewimmel der Fische starb darin. Und anstatt, dass der Mensch über die Tiere herrscht, wie es in der Schöpfungserzählung aufgetragen ist, da kommen all diese Kriechtiere und Flugtiere, die Frösche aus dem Wasser, und die füllen die Wohnräume der Menschen. Und aus dem Staub der Erde werden Mücken, die Menschen plagen. Und die Luft ist voller Stechfliegen. Plötzlich wird hier etwas umgekehrt. Und anstatt dass der Boden Pflanzen und Kraut hervorbringt und alles nützliche Korn und Frucht, zerstört Hagel, Feuer und die Heuschrecken die ganze Ernte. Und anstatt dass Licht und Finsternis getrennt wird in Tag und Nacht, wird plötzlich diese Ordnung aufgehoben und mitten am Tag ist es stockdunkel. Und es heißt, sie konnten nicht die Hand vor ihren eigenen Augen sehen. Und statt des Segens fruchtbar zu sein und sich zu vermehren, sterben viele ägyptische Tiere und Menschen. Man kann erkennen, die Plagen Ägyptens sind eine Umkehrung des Schöpfungswirkens Gottes. Ägypten wurde das Gegenteil von einem vollkommenen Ruheort. Es war einst dieser Ort, wo man dachte, oh, da müssen wir hin, um zu überleben. Da gibt es Brot. Da können wir in Ruhe und Sicherheit wohnen. Und jetzt wird es umgekehrt und es wird zu einem Tohu Wabohu. Doch dazu kommt, dass Gott einen Unterschied machte zwischen den Ägyptern und dem Volk Israel, die ja auch in Ägypten lebten. Aber ihr Wasser blieb frisch. Und sie wurden nicht von den Plagen belästigt. Bei ihnen blieb die Ordnung von Licht und Dunkelheit bestehen. Und die Ernte wurde nicht zerstört. Und sie kamen nicht um, sondern sie vermehrten sich und wurden viele, ein großes Volk. Als sie auszogen und an das Meer kamen, an das Schilfmeer, was passierte? Gott trennte noch einmal Wasser und trockenes Land. Und trotz all der Bedrohung konnten sie trockenen Fußes hinübergehen. Gott verspricht seinem Volk in der Wüste, in 3. Mose 26, Vers 9, ich werde mich zu euch wenden und euch fruchtbar machen und euch mehren und meinen Bund mit euch aufrecht erhalten. Ein Anklang an diesen Segen des sechsten Tages, an Adam und Eva, dass sie fruchtbar sein sollen und sich mehren sollen. Gott wird es bewirken. Gott hält diese Schöpfungsordnung aufrecht für die Seinen. Die Schöpfungsgeschichte aus 1. Mose 1, es half diesem Volk zu verstehen, wie Gott in ihrer Zeit wirkt. Ja, sie verstehen, dass sie sich gerade in einer Zeit der Neuordnung befinden. Gott führt heraus. Und ja, es gab Herausforderungen in der Wüste. Aber sie merkten, wir sind hier in einem Prozess der Ordnung und es geht hin aus der Bedrohung hin zu einem vollkommenen Ergebnis, hin zu einer wunderbaren Ruhe. Könnt ihr euch vorstellen, wie sie sich gefühlt haben müssen, als Mose ihnen die Schöpfungsgeschichte zum ersten Mal vorlas? Dass sie sich selbst darin wiedererkannten und gedacht haben, ja, das ist es doch, was Gott in unserem Leben tut. Israels Rettung war eine persönliche Erfahrung nach dem Muster Gottes des Schöpfers. Nun zweitens, die Bedeutung für uns heute. Wir haben in den einleitenden Predigten dieser Reihe durch 1. Mose schon gehört, dass auch die Schreiber des Neuen Testaments verschiedene Verknüpfungen zur Schöpfungsgeschichte machten. Auf der einen Seite merken wir, sie glaubten völlig an die Historizität, an die absolute Glaubwürdigkeit dieses Berichts. Wenn man heute über die Schöpfung lehrt oder darüber spricht, ist das ja eines der Hauptfragen. Ist es denn wirklich historisch gemeint, geschichtlich gemeint? Das Neue Testament lässt keinen Zweifel daran. Es ist ein glaubwürdiger Bericht, wie die Welt geschaffen wurde. Aber die Schreiber des Neuen Testaments, sie wissen auch, hier ist ein Muster, das wir finden in der Schöpfungsgeschichte. Ein Muster, das Mose schon für das Volk in seiner Zeit aufgegriffen hat, um ihnen etwas zu lehren, um ihnen Hoffnung zu vermitteln, um sie erkennen zu lassen, wie Gott wirkt. Und sie wenden es auch neu für ihre Zeit an. Genauso wie Mose die Schöpfung als ein Vorbild der Rettung aus Ägypten verstand, so schaut das Neue Testament auf den Schöpfungsbericht als ein Vorbild einer noch viel größeren Rettung. Die Erlösung durch Jesus Christus. Die Art und Weise, wie diese Erlösung durch Christus stattfindet, sie gliedert sich auch im Neuen Testament in drei Teile auf. Zum einen das erste Kommen Christi. Jesus wird Mensch. Er lebt in dieser Welt. Er stirbt am Kreuz. Und er wird auferweckt am dritten Tag und fährt auf in den Himmel und beauftragt seine Gemeinde in der Kraft des Geistes zu predigen, das Evangelium der ganzen Welt. Und dann gibt es diesen Prozess der Ordnung, diese Zeitalter der Gemeinde. Und dann Christi zweites Kommen in Herrlichkeit. wo er kommen wird, um all die Seinen in sein vollkommenes Reich zu bringen und alle Gottlosen zu richten aufgrund ihrer Sünden. Und das entspricht unserem Muster der Schöpfung. Es beginnt mit der Bedrohung. Und wir haben in Epheser 2 schon etwas gehört von dieser bedrohlichen Ausgangssituation. Und die Bibel beschreibt das Kommen Jesu auf diese Welt in ganz enger Verbindung mit der Schöpfung. In Christus kam nämlich Gott, der Schöpfer selbst, als Mensch in diese Welt, um diese Welt neu zu gestalten. Im Johannesevangelium Kapitel 1, da beginnt es so: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Im Anfang, das ist natürlich ein direkter Verweis auf 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Johannes führt zur Schöpfungsgeschichte. Und er erklärt, Jesus ist dieses Wort, die zweite Person der Trinität. Er ist es, durch den alles geschaffen wurde im Anfang. Er ist das Wort, das Gott spricht, durch das alles ins Dasein gerufen wurde. Doch dann fährt Johannes fort und er führt von 1. Mose zu einem anderen Ereignis, welches er dieser Schöpfungsgeschichte gegenüberstellt. Vers 4. In ihm, also in Christus, war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Johannes ergreift weiter die Bilder aus der Schöpfungsgeschichte auf, dieses Licht, welches die Finsternis eingrenzte am ersten Tag, welches hineinleuchtet in die Finsternis. Aber wir merken in den Versen, die dann folgen, er spricht nicht bloß von dem Licht am Anfang der Schöpfung. Er sagt nicht bloß, ach ja, und Jesus war auch das Licht am Anfang der Schöpfung, sondern er zeigt auf, so wie das Licht am Anfang der Schöpfung in die Finsternis hineinleuchtet, so ist Jesus das lebendige Licht in die Finsternis der Sünde in dieser Welt hineingekommen. Er ist Mensch geworden. Als Gott in Jesus Mensch wird, da ist er wie das Licht, das in die Finsternis dieser Sünde, dieser sündigen Welt hineinscheint. Er setzt also das Menschwerden Jesu mit der Schöpfung parallel. Jesus ist gekommen, um in diese böse Welt als Stellvertreter am Kreuz für die Gläubigen zu sterben. Gott ist in diese Welt gekommen, um nicht nur über den Wassern zu schweben, sondern am Kreuz von Golgatha zu hängen. Für die moralische Finsternis der Menschen. Er nahm die Plagen auf sich. Er nahm die Finsternis, die Feindschaft, die tiefe Gottesferne auf sich, damit Sünder mit Gott vereint werden können. Und indem Johannes von der Schöpfung zum ersten Kommen Jesu wechselt, zur Menschwerdung Jesu und zu seinem Werk hier auf dieser Welt, vergleicht er Jesu Handeln gegen die sündige, finstere Welt mit dem, was Gott am Anfang mit der bedrohlichen Welt tat. Mit diesem Tohu Wabohu. Einen ganz ähnlichen Vergleich bringt der Apostel Paulus in 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Paulus zitiert hier, wie Gott am ersten Tag das Licht in der Finsternis hervorbrechen ließ. Und er vergleicht es mit dem Wirken Gottes. Nicht nur dem Zeitpunkt der Menschwerdung Jesu, sondern dem Zeitpunkt, wo ein Mensch, der tot ist in Vergehungen und Sünden, wo er zur Erkenntnis des Glaubens kommt. Das Licht leuchtet auf in unseren Herzen. Und wir sehen die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Wir erkennen, Jesus ist Gott, der die Herrlichkeit seiner Gnade uns offenbart, indem er Mensch geworden ist und ein Stellvertreter für uns, der unsere Lasten auf sich nimmt, der allein fähig ist, die Finsternis einzugrenzen, Licht zu schaffen, der uns aus der Tiefe emporholen kann in die Gegenwart Gottes. Christi Kommen auf dieser Erde war der Beginn von Gottes endgültiger Neuordnung in dieser Welt. Gott rettet von der bedrohlichen Finsternis der Sünde und des Todes. Und mit Jesu Kommen auf diese Welt begann das Werk Gottes, diese Schöpfung wieder zu einem wunderbaren und ewigen und gesegneten Ort der Ruhe zu machen, an dem die erlösten Menschen mit Gott herrliche Gemeinschaft genießen können. Wie sieht dieser Ort aus? Das vollkommene Ergebnis, zu welchem Gott hinführt. Nun, das Ziel des Evangeliums wird an mehreren Stellen auch mit der Schöpfung verknüpft. Zum Beispiel lesen wir in Hebräer 4. Denn er, Gott, hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen: und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Ja, das Ende der Schöpfungserzählung. Der siebte Tag. Dann heißt es hier in Vers 9, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Genauso wie Mose die Sabbatruhe Gottes in 1. Mose gebrauchte, um das Volk auf Kanaan, das Land der Ruhe, hinzuweisen, so beschreibt nun auch der Autor des Hebräerbriefes das Ergebnis von Christi Werk als eine Neuordnung hin zu einer Ruhe, in die wir eingehen können. In der Serie durch den Hebräerbrief hatten wir schon gehört, dass durch den Glauben an Jesus Christus die Gläubigen bereits in diese Ruhe eingehen. Diese Ruhe gehört bereits ihnen. Doch gleichzeitig werden die Gläubigen die vollkommene Erfüllung und vollkommene Erfahrung dieser Ruhe erleben, wenn Christus wiederkommt und sein ewiges Reich aufrichtet. Wenn all die Seinen in sein Reich der Herrlichkeit eintreten können. In Offenbarung 14 lesen wir, dass die Feinde Gottes, die Christus von sich stoßen, die irgendwelchen Lügnern glauben, mehr als Gott, sie werden ewige Qual leiden. Und dann heißt es hier, und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht. Keine Ruhe für den Gottlosen. Doch über die Gläubigen heißt es im gleichen Kapitel, sie werden ruhen von ihren Mühen. Sie werden ruhen. Gott führt in eine ewige Ruhe. Ruhe in Gemeinschaft, in Sicherheit, in Frieden mit Gott. Das Himmelreich wird eine ewige Sabbatruhe sein. In der gleichen Weise, wie Gott am Ende der Schöpfung ruhte. Eine heilige Ruhe, eine gesegnete Ruhe. So sollen die Christen hineingehen in eine himmlische Ruhe. Und im vorletzten Kapitel der Offenbarung, Kapitel 21, dann nimmt Johannes noch einmal Bezug auf die Schöpfung, wenn er schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Das Ergebnis ist eine neue Schöpfung, ein neuer Himmel und eine neue Erde und sogar besser als zuvor. Das Meer, diese bedrohliche Tiefe, ist nicht nur eingegrenzt, es ist nicht mehr da. Und auch keine dunkle Nacht wird es mehr geben, sondern ewiges Licht wird scheinen, wie es im letzten Kapitel der Offenbarung dann heißt. Gottes Herrlichkeit wird alles beleuchten. Es ist keine Finsternis mehr da. Unser vollkommenes Ziel ist die Aufrichtung einer neuen Schöpfung. Übrigens nicht nur irgendwie eine Geisterwelt, eine körperlose Welt irgendwo an einem anderen Ort der Galaxie. Gott macht eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel und eine neue Erde in vollkommener Vereinigung. Wir werden einen Auferstehungsleib bekommen. Aber all die Mühen und all die Krankheit, all der Schmerz und all der Leid, all das Leid wird weg sein. Eine vollkommene Ruhe in Gemeinschaft mit Gott. Ewige, friedliche Gemeinschaft mit Gott. Doch wie sieht der Prozess dieser Neuschöpfung in Christus aus? Wenn das Neue Testament das aufzeigt, Christi kommen, es ist dieser Ausgangspunkt hinein in diese sündige, gottfeindliche, verdorbene, gefallene Welt, kommt Christus hinein wie das Licht und beginnt etwas. Er stirbt am Kreuz für die Sünde. Er wird auferweckt. Und dann am Ende, er kommt wieder und empfängt all die Seinen, die an ihn glauben, für die er gestorben ist. Und sie sollen das Reich erben zur Freude des Vaters. Wie ist der Prozess dazwischen? Was ist mit diesen 6 Tagen der Ordnung dazwischen? Ich möchte nur auf 2 Wirkungen Gottes in dieser Zwischenzeit eingehen. Bekehrung und Erneuerung. In 2. Korinther 5, Vers 17 schreibt Paulus mit deutlichem Bezug zur Schöpfung: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Paulus macht deutlich, wenn ein Sünder sich Jesus Christus anvertraut, wenn er an Jesus glaubt, wenn er erkennt, in meinem Leben ist es Tohu Wabohu, hier ist alles Chaos, hier ist es finster, ich kann mich selbst nicht in die Gegenwart Gottes heben. Ja, ich kann nicht einmal meine eigenen Sünden beherrschen. Hier ist so vieles falsch in meinem Leben. Und er bekennt es. Und er glaubt an das Evangelium, an das Wort Gottes, was er hineingesprochen hat in unser Leben. Da sagt Paulus, dass wer so an Christus glaubt, wer so mit Christus verbunden ist, er ist eine neue Schöpfung. Er ist Teil einer neuen Schöpfung. Gott verändert das Herz. Gott verändert den Willen, der so versklavt war unter der Sünde und unter dem Teufel. Er verändert die Gesinnung, die so sehr behaftet war an dem Vergänglichen. Und ein Gläubiger erkennt Gott als Schöpfer und als Neuschöpfer, als Retter. Doch das ist nicht nur ein einmaliges Erlebnis bei der Bekehrung, wo man sagen kann, ja, an diesem Tag habe ich das erlebt und jetzt warte ich einfach, bis Jesus wiederkommt und dazwischen ist erstmal nichts. Nein, es ist ein Prozess. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum Gott nicht alles in einem Augenblick schuf, die ganze Welt. sondern in 6 Tagen. Da, wo Gott wirkt, da wirkt er bedacht. Und manchmal ist es für uns eine Qual, ein Leid, dass wir merken, es geht nicht so schnell voran, wie wir es uns wünschen würden. Aber es ist wichtig für uns zu wissen, das Werk, das Gott beginnt, das wird er vollenden. Und er beginnt bei der Neuschöpfung, da wo jemand glaubt an Christus, hat er eine neue Schöpfung begonnen. Und er wird sie vollenden. Wie wird er sie vollenden? In einem Prozess der Erneuerung. Wir nennen es Heiligung. Heiligung bis zum Tag unseres Todes oder dem Tag der Wiederkunft Christi. In Epheser 4, Vers 21 bis 24, da schreibt Paulus: Ihr habt ihn doch gehört und ihr seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Seht ihr wieder? Schöpfung. Hier beschreibt Paulus, was mit einem Menschen in dieser Welt passiert, der sich Jesus anvertraut und seinem Wort folgt. Er wird erneuert. Gott erneuert Tag für Tag etwas im Leben der Gläubigen. Und zwar hin zu dem Bild, in dem der Mensch ursprünglich geschaffen war. Das Bild Gottes, wie wir es in der Schöpfungsgeschichte lesen. Nach dem neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. In diesem Prozess beginnt Gott in unserem Leben etwas zu trennen. Und ich hoffe, jeder von euch hat das schon erfahren. Dass er trennt Licht von Finsternis, dass er trennt Gutes vom Bösen, dass er trennt Fleischliches vom Geistlichen, dass er trennt zwischen selbstsüchtiger Begierde und einem heiligen Verlangen. Ein Prozess der Ordnung, dass du plötzlich nicht mehr das lieben kannst, was du früher geliebt hast. Sondern lernst, das zu hassen, was Gott hasst, und das zu lieben. Und dich an dem zu erfreuen, was Gott liebt und was ihn erfreut. Ja, eine Ordnung der Trennung. Wie in den ersten Schöpfungstagen, wo Wohnräume durch Trennung geschaffen wurden. Lügen und betrügerische Begierden und gottlose Handlungen, sie sollen immer mehr getrennt werden von unserem Leben. Aber wie in den letzten Schöpfungstagen soll es mit etwas gefüllt werden. Mit Leben, mit Liebe, mit Frieden, ja mit Gerechtigkeit und Heiligkeit soll unser Leben gefüllt werden. Was unser Leben mehr und mehr verändert. Wir werden erneuert in dem Geist der Gesinnung. All das, was unsere Sinne aufnehmen, wir lernen anders damit umzugehen. Wir sehen also die Schöpfungsgeschichte, sie sollte dem Volk Israel helfen, Gott und sein Wirken in ihrer Zeit zu verstehen. Ja, und eine Parallele zu ziehen. Zu sagen, oh, seht ihr, Gott hat das alles geschaffen. Aus dem Nichts, ja, aus dem Chaos, aus dem Tohu wa Bohu hat er Frieden geschaffen. Nun, wie bedrohlich ist meine Situation? Wie dunkel ist deine Situation? In welcher Tiefe befindest du dich? In welcher Hoffnungslosigkeit? Vielleicht denkst du, bei mir geht gerade alles drüber und drunter. Nun, lies einmal die Schöpfungsgeschichte. Schöpfungsgeschichte. lies die Schöpfungsgeschichte und schau einmal diese Endpole, wie er aus der Bedrohung zum vollkommenen Frieden führt. Und genau so, diese Geschöpfungsgeschichte im Neuen Testament auch uns als Muster, ja, als Vorbild, wie Gott in seiner Schöpferkraft auch in unserem Leben aus der geistlichen Finsternis der Sünde errettet und in himmlische Ruhe führen kann. Wir werden so schnell enttäuscht oder entmutigt in dieser sündigen Welt. Wir strengen uns an und denken, oh, wir sind noch lange nicht am Ziel. Es sind noch so viele Dinge in unserem Leben, die wir sehen, die sind noch nicht völlig zur Ruhe gebracht. Es rebelliert so viel in unserem Fleisch noch gegen den Geist auf. So viele sündige Gedanken, die immer wieder aufkommen und wir denken, wann wird das endlich zur Ruhe kommen? Denk an die Schöpfungsgeschichte. Gott ist fähig, alles zu ordnen. Selbst die Ungeheuer des Meeres werden erwähnt, die so bedrohlich sind. Gott hat sie in Kontrolle. Das ganze Heer der Sterne, Gott hat sie unter Kontrolle. Alle Tiere, selbst die wilden Tiere, Gott hat sie unter Kontrolle. Mein und dein Leben, Gott hat es in seiner Hand. Und er weiß, was er tut. Und er bringt zu Ende, was er beginnt. Nun vertrau dich ihm an. Es gibt niemand anderen, der aus deiner Unruhe zur Ruhe führen kann. Es gibt niemand anderem, der aus deiner Sünde zum Frieden führen kann. Es gibt niemand anderen, der aus deiner Gottesferne zur friedlichen Gemeinschaft mit Gott führen kann, als Christus allein. Er, durch den auch alle Dinge geschaffen wurden, er ist es, der neu schafft. Und wenn du dich im Glauben ihm anvertraust, dann schafft er dein Leben neu und führt dich hin zu einem vollkommenen Ergebnis, einer vollkommenen Ruhe im Himmelreich. Darum lass uns nicht müde werden, sondern auf Gottes gnädiges Ordnen und Schaffen in unserem Leben achten und erkennen, wenn du an Christus glaubst, dann gehörst du zur neuen Schöpfung. Dann bist du auf dem Weg zu Gottes ewigen Segensort, ewiger Ruhe, in heiliger und freudiger Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Christus ist gestorben, auf das wir Leben haben. Christus hat alle Unruhe auf sich genommen, auf das wir Frieden haben. Schau auf das Wirken Gottes. Vertrau dich ihm an. Dazu helfe uns Gott. Amen.